Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame. Endlich ist es wieder soweit. Unsere Therapiegruppe ist wieder zusammengetroffen, um über ihre zurückliegenden Spiele zu sprechen oder um genauer zu sagen, um ein Spiel handelt es sich jeweils, was wir hier mitschleppen. Und das ist meistens ein Spiel, das schon länger im Regal irgendwie rumgegammelt hat, wir aus irgendeinem Grund irgendwann mitgenommen haben und jetzt endlich dann für diesen Podcast eigentlich exklusiv mal auf den Tisch kam. Und ja, ich begrüße ganz herzlich zu unserer Therapiestunde Stefan, Daniel 2.0, also das bin nicht ich, und der Tobi. Hallo ihr drei.
Hallo, moin, hallo. Moin.
Ja, und wir haben uns schon eingegroovt. Ja, wir haben unseren eigenen Charme schon nach oben getrieben, bevor wir überhaupt hier losgelegt haben. Ja. Aber ich habe bemerkt, wir sind alle gut drauf.
Ja, das wird eine Folge heute.
Ja. Ach. Wunderbar. Ja, ich muss aber tatsächlich zugeben, ich tanze ein bisschen aus der Reihe. Ich muss mich schämen in doppelter Hinsicht. Ich habe nämlich kein älteres Spiel dabei. Ich habe jetzt ein ganz neues Spiel dabei. Ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft, das auf den Tisch zu bringen, was ich auf den Tisch bringen wollte von meiner alten Mottenkiste. Und deswegen, wollte ich jetzt hier nicht ganz ohne Spiel dastehen. Ich habe jetzt ein ganz neues Spiel dabei, aber das ist vielleicht besser, als wenn ich gar kein Spiel dabei hätte.
Ach, das schneiden wir raus und hängen an eine spätere Folge dann wieder dran. Alles gut.
Das stimmt. Oder wir benutzen es einfach irgendwann mal nochmal. Das wäre auch eine Idee, ne? Und dann gucken wir, wie aufmerksam unsere Zuhörenden überhaupt sind. Ja, und für all diejenigen, die dieses Format hier das erste Mal hören, ganz schnell der Abriss. Also es gibt schon ganz viele Folgen in der Vergangenheit, die lohnen sich alle immer noch zu hören, weil das ein zeitloses Format ist. Aber falls ihr jetzt hier gerade heute einsteigen wollt, wir haben halt ein ganz älteres, neueres Spiel aus unserem Regal geschnappt, was da schon länger lag auf jeden Fall und bisher nicht gespielt wurde. Viede kennen das von euch da draußen wahrscheinlich. Man kauft sich irgendein Spiel irgendwo im Angebot, irgendwo auf einer Messe, irgendwo hat man es geschenkt bekommen und dann liegt es und man spielt es einfach nicht, weil immer wieder so viel Neues rauskommt, was man auch auf den Tisch bringen will und dann gehen diese Spiele irgendwann unter und wir haben gesagt, hier, das geht doch nicht, wir müssen mal ein Format kreieren, wo wir gezielt mal diese alten Schätze ausgraben und eben auf den Tisch bringen und dann hier ein kleines Kurzfazit halten. Manchmal kennen wir die Spiele auch, also ne, dass andere Personen das Spiel auch schon gespielt haben und dann reden wir ganz knapp und kurz über das Spiel und wechseln dann aber auch. Und ja, heute sind dann eben vier verschiedene Titel dran. Und was wir vorher immer machen, wir schätzen immer, was in unserem Spiel einzigartig ist. Und Tobi, was hast du denn dir heute für dein Spiel überlegt? Was glaubst du, ist an deinem Titel einzigartig?
Ja, ich glaube nicht, dass jetzt meine Kategorie so einzigartig ist, aber unter uns vier Gebetsschwestern glaube ich, dass mein Spiel das thematischste von unseren vier Spielen sein wird. Und egal, was ihr sagt, ich habe recht.
Okay, Tobi sagt, er hat das thematischste Spiel dabei, da bin ich ja mal gespannt. Und wie sieht's denn bei dir aus, Stefan?
Ja, gute Frage. Eigentlich ganz gut. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das einzige Spiel, was in der Edition, in der ich es habe, von Fans designt und produziert wurde. Da steht kein Verlag dahinter. Und ich glaube, damit bin ich durch, habe gewonnen und gebe ab.
Also du sagst, das ist das einzige Spiel, das von Fans gemacht wurde. Ja. Und ohne Verlag.
Ja, in der Version, in der ich es habe.
Ja, das ist ja schon wieder eine Einschränkung. Also ist es hinterher dann doch noch irgendwo erschienen, oder?
Ich erzähle gleich mehr dazu.
Okay, wir sind gespannt. Daniel, was ist deine Einschätzung?
Ich gehe jetzt auch mal all in. Ich glaube, ich habe das einzige Spiel heute, in dem die Chinesen die Welt retten können.
Okay. Ja, okay, Chinesen die Welt retten, das ist natürlich das ist natürlich was Spezielles. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt glaube, ich habe das Spiel mit der kleinsten Auslage. Also in der Tischmitte.
Ja, mal gucken. Also mal schauen, wo wir uns in die Quere kommen. Mal gucken.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja, wer mag denn einfach mal loslegen? Fangen wir an mit dem thematischen Spiel? Fangen wir an mit dem Spiel ohne Verlag oder wo die Chinesen die Welt retten?
Ich möchte hören, wie die Chinesen die Welt retten.
Das ist auch mein Favorit.
Okay. Gut, dann ich sage, gebe ich mal einen Hinweis. Ne? Also ich meine, offensichtlich kann ein Chinese wenigstens die Welt retten, wenn das nicht schon mal Hinweis genug ist. Abgesehen davon ist es ein Spiel, was noch gar nicht so alt ist, aber mir auch schon länger auf dem Paradigm lag. Ein Spiel, in dem man ein gewisses Handmanagement hat und seine Auslage, so eine Art Engine aufbaut. Es ist ein Spiel, in dem man kooperativ spielt, in dem man offensichtlich die Chinesen spielen kann, aber auch noch andere Fraktionen.
Ich hatte jetzt kurzzeitig...
Imperial Settlers?
Bitte, was war das?
Imperial Settlers?
Nein.
Okay. Ich hatte jetzt irgendwie, weil du gesagt hast, kooperativ und gar nicht so alt.
Mhm.
Ich habe selber nicht gespielt, aber das E-Mission, kann man da irgendwie Nationen spielen?
Ganz genau. E-Mission, also Daybreak im Englischen. Davon ist die Rede. Perfekt.
Ja, dann eine Zwischenfrage noch. Das hatten wir ganz vergessen. Hatte ich auch nicht jetzt anmoderiert. Wann hast du das ungefähr gekauft? Also wie lange lag es auf deinem Pile of Shame und warum hast du es dir jemals angeschafft?
Sehr gute Frage. Es lag jetzt ungefähr ein halbes Jahr, 7 Monate auf dem Pile of Shame. Warum? Ich habe es geschenkt bekommen. Ihr kennt ja Lisa mittlerweile und Lisa liebt es, Geschenke zu machen und hat dann häufiger mal das Problem, dass sie zu viele Weihnachtsgeschenke hat und sich dann sagt, okay, ich schenke schon mal früher was. Das heißt, ich habe E-Mission letztes Jahr zu Nikolaus bekommen und es kamen später noch ein paar andere Spiele dazu. Heißt, irgendwie hat man nie die Chance gehabt, dieses eine Spiel zu spielen, obwohl man wirklich Lust drauf hatte und es macht auch Spaß. Dann hatten wir Freunde, die es schon mal gespielt haben, gesagt, okay, dann warten wir, bis ihr Zeit habt, dann könnt ihr uns das erklären. Gut. Hat sich ein bisschen gezogen, das alles, bis man dann einen Termin gefunden hat, bis man das Spiel auch tatsächlich mal gespielt hat. Dann hatten wir dazwischendurch schon die BSN-Spieltage. Ich habe es mitgebracht, in Hoffnung, dass wir das zusammen spielen können. Und indem mein Altes gespielt wurde, war ich leider in der Partie Wasserkraft. Konnte also selbst nicht an dem eigenen Spiel teilnehmen und habe es dann immer noch nicht gespielt. Und jetzt Anfang Juni haben wir es dann tatsächlich mit den Freunden endlich gespielt und was war? Natürlich kannten sie die Regel nicht mehr. Das heißt, wir haben uns das so oder so wieder alles von vorne durchlesen müssen. Aber ganz egal, das Spiel hat wirklich Spaß gemacht. Und deswegen lag es jetzt auch 6, 7 Monate jetzt auf dem Pile of Shame. Schade, es hätte früher rauskommen können. Warum? In dem Spiel, was übrigens sehr, 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 sehr thematisch ist, Tobi, retten wir oder wollen wir die Welt retten, indem wir die Emissionen nicht über, sagen wir so, die Gradzahl, die Erderwärmung nicht über 2 Grad kommen lassen wollen. Sei mal dahingestellt, wie realistisch mittlerweile noch ist. Aber das ist mal das Thema. Und es arbeiten insgesamt 4 Fraktionen zusammen. USA, Europa, der globale Süden und eben China. Und das Spiel läuft in mehreren Phasen ab, aber maximal in 6 Runden. Und zwar haben wir zunächst eine globale Phase, in dem wir Krisen aufdecken und auch verdeckte Krisen zeigen oder hinlegen und ein globales Projekt auswählen. So ist wie, also es sind tatsächlich echte Projekte, also wirklich Sachen, über die man dann sich auch informieren kann, über einen QR-Code. Das haben sie echt gut gemacht und wer Interesse an dem Thema hat, Stichwort sehr, sehr thematisch, der kann sich da auch wieder reinlesen und sofort irgendwie per QR-Code dann sich die ganze Thematik auch reinlesen können. Und abgesehen davon haben wir dann die Projektphase, in der wir alle Karten haben, Handkarten, und verschiedene Projekte in unserer Auslage aktivieren können, verschiedene Projekte überschreiben können, indem wir die Karten quasi anders nutzen, indem wir Symbole auf den Karten nutzen, sodass wir aber jeder für sich selbst versucht, seine fossile Energie zu minimieren, um eben weniger Emissionen zu generieren und mehr grüne Energie zu erzeugen. Und das hat irgendwie jedes Land oder jede Fraktion so für sich als Ziel. Aber es geht halt nur, wenn man auch kooperativ spielt. Zum Beispiel der globale Süden fängt schon mit sehr vielen Notstandsmarkern an. Das heißt, die Person hat von vornherein sehr schlechte Karten und auch noch ein sehr hohes Energieniveau, was er halten muss. Er muss sehr viel Energie produzieren. Ist natürlich schwer, wenn du das direkt dann grün produzieren musst. Das heißt, du bist irgendwie auf die Hilfe von deinen Fraktionsgenossen angewiesen. Und die USA und Europa haben es halt ein bisschen leichter. Und China hat zum Beispiel die Möglichkeit, grüne Energie zu exportieren. Klar, China exportiert gerne, in dem Moment auch grüne Energie. Und dementsprechend kann China da auch sehr viel helfen und unterstützen. Aber auf diese Art und Weise hast du verschiedene Projekte in deinem eigenen Land oder auch globale Projekte, die du vorantreibst mit deinen Handkarten und versuchst dann eben die Emissionen zu minimieren. In der nächsten Phase wird dann die Emission quasi auch ausgeführt. Hey, wie viele Emissionen haben wir dann noch? Hey, wir haben 60 Emissionen, die wir zum Beispiel generieren, haben durch Bäume, die noch auf der Welt sind und durch Meere, die quasi auch die Emissionen binden, die Möglichkeit, weniger Emissionen zu generieren oder mehr zu binden. Und die restliche Emission wird dann auf unser Thermometer geschlagen, das dann immer wieder 0,1 steigt, wenn wir Pech haben. Und dadurch entwickeln sich mehr Effekte, wie zum Beispiel der Notstandswürfel wird gewürfelt. Das ist irgendwie der Amazonas. Da passiert irgendwas, weiß mal, was das war. Dass wir mehr Dürren haben, dass der Wasserpegel steigt. Und so weiter. Und das Spiel gewinnt man erst dann, wenn man es geschafft hat, weniger Emissionen zu generieren, als dass man CO2 bindet. Ergo mit dem, der Gradzahl quasi runtergeht. Dann muss man es noch schaffen, nicht an den ganzen Folgen der Krisen zu sterben in den Phasen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man am Ende gewonnen. Und wie gesagt, das Spiel geht maximal über 6 Runden und bei 4 Spielern auch problemlos mal 2, 2,5 Stunden. Das Besondere im Spiel ist, wie ich finde, ist, dass du, ich glaube, weniger Chance hast, so Alpha-Tier-mäßig das Spiel zu lenken, weil du schon sehr mit deiner eigenen Auslage beschäftigt bist. Also du versuchst dich selbst zu optimieren, hörst auf jeden Fall, was deine Kollegen, deine Partner brauchen, aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, noch denen zu sagen, was die machen sollen. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich ein kooperatives Spiel, wo jeder seine eigenen Gedanken reinbringen kann. Und das gefällt mir an dem Spiel wirklich sehr, sehr gut und hat ja auch zu Recht, wie ich finde, letztes Jahr dann den Kennerspielpreis bekommen. Aber jetzt die Frage, kennt ihr es denn?
Ja, ich habe es schon gespielt, ist aber auch schon jetzt länger her tatsächlich. Ende letzten Jahres, glaube ich, da war hier Philipp aus unserem Team mit seiner Freundin bei uns, bei mir zu Hause, und dann haben wir halt uns vorher verabredet, was spielen wir denn, und haben halt uns auf Emission geeinigt, und ich fand's echt gut, muss ich sagen. Und das ist tatsächlich, da muss ich Tobi, muss ich leider zustimmen, das ist ein extrem thematisches Spiel.
Wartet ab.
Ja, aber das fand ich tatsächlich auch sehr gut. Ich weiß, wir sind ganz knapp gescheitert und es ist wirklich hart. Also Philipp und Julia hatten das schon öfters gespielt und die sagten, die waren auch mal gescheitert, auch teilweise krachend. Also wir waren schon ganz einen Hauch davor zu gewinnen und haben dann doch noch verloren. Was ich aber bei diesem Thema auch gut finde, da gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren CO2 hieß das Spiel, glaube ich. Das war auch so ein gnadenloses Spiel, wo man eigentlich per se verloren hat. Und das ist hier bei dem Spiel auch, und das macht halt nochmal klar, ich meine, jeder, der sich alleine jetzt schon auf so ein Spiel einlässt, wird es wahrscheinlich da sich vorher auch schon Gedanken zugemacht haben und wird jetzt nicht einen Aha-Effekt haben, aber wenn man das Spiel jetzt mal gewinnen würde, wäre es ja auch, das wird auch irgendwie nicht passen. Also das wäre sehr, das wird dann am Thema vorbeigehen, glaube ich.
Stimmt, das Original CO2, was du sprichst, das ist das von Vital Lacerda, ne? Ja. Das ist natürlich auch vom Gewicht her ein etwas anderes Kaliber. Wobei man sagen muss, Emission zum Beispiel ist eher so im 2,8er-Bereich auf BGG, und ich glaube, das ist auch ungefähr okay, also nicht übermäßig schwierig.
Ja, es ist schon ein Kennerspiel, also das ich schon, glaube ja. Schon, ich würde mal, weiß jetzt nicht, wie gut sich das tatsächlich dann verkauft hat. Ich glaube, das ist schon, wenn man sonst nur Familienspiele gewöhnt ist, Spiel des Jahresniveau, das ist schon ein deutlicher Schritt zum Kennerspiel, wenn man das jetzt auf den Tisch bekommt, aber es ist zu handeln. Also vor allen Dingen, wenn man vielleicht jemanden dabei hat, der auch schon öfters andere Spiele gespielt hat, der dann einfach da so ein bisschen die Leitung übernimmt, in dem Sinne, dass die Regeln eingehalten werden, die Abläufe eingehalten werden. Weil ich fand, das war, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe, schon ein paar Schritte, die man immer durchgehen musste. Aber ich glaube, auf dem Spielplan waren die auch eingezeichnet, oder?
Auf dem Spielplan ist das eingezeichnet, und ja. Du hast im Prinzip auch deine Karten mit den Abläufen. Finde ich ganz gut geregelt. Aber am Anfang musst du tatsächlich ein bisschen strugglen und gucken, was ist jetzt genau damit gemeint und welche Phase war das jetzt nochmal und haben wir jetzt eigentlich gewonnen oder musst du es echt noch Krisen abwarten? Ein paar Sachen muss man schon beachten, das stimmt.
Ja. Und man fühlt sich ziemlich verloren, wenn dann die Krisen auf einmal so reinprasseln und auch noch reinhauen. Manchmal gehen die ja rüber, da zieht man eine Karte und die macht eigentlich nichts Schlimmes. Und dann zieht man eine Karte, dann denkt man, ach du, jetzt war es das. Wie soll man das noch schaffen?
Jo, richtig. Also du kannst auf jeden Fall Glück haben mit den Karten und den Krisen, die du ziehst. Und du kannst auch eine Menge Pech haben. Und das ist genau das, was du meinst, wenn du kurz davor stehst zu gewinnen und plötzlich kriegst du da noch CO2 und da mit dem Würfel noch irgendwelche zusätzlichen Marker und Bäume verschwinden und dann hast du plötzlich wieder ein Saldo von -8 und denkst, du war vorher so ganz knapp dran. Also das kann swingy sein. Aber ich glaube, das ist doch tatsächlich in echt auch nicht so einfach.
Ja, und was ich halt auch richtig smart finde, sind ja diese, ich glaube, man hat ja 5 Reihen an Karten, wenn ich das, oder waren es 3? 5 Ja, 5, ja. Mhm. Und dass man da halt immer wieder diese Effekte hat, wenn man da wieder eine neue Karte anlegt, dass wieder alles irgendwie gewertet wird, ne, glaube ich.
Genau, du hast 5 Slots für Projekte und in jedem Slot zählen alle Karten, die du schon mal gespielt hast und auf diesen Slot lagen, die haben ja alle Symbole hinterlassen. Und die Symbole kannst du auch später noch nutzen, wenn du andere Projekte oben drauf legst. Und dadurch kannst du dir im Endeffekt, das ist diese Art Engine-Builder dahinter, du kannst dir quasi für die späteren Runden dann wirklich große Karten Bäume aufbauen, wenn du stärkere Karten bekommst, wo du dann automatisch eben die größeren Effekte spielen kannst oder die Karten überhaupt spielen kannst. Und das hat schon sehr viele taktische Komponenten damit drin.
Ja, und das ist sehr belohnt, fand ich. Also es hat sich sehr belohnt angefühlt, hat man sich hinterher immer besser gefühlt, wenn man halt immer mehr Optionen hatte, weil man dann Projekte sofort umsetzen konnte, weil man halt schon die Symbole alle praktischerweise gesammelt hatte. Aber ich glaube, es ist schwierig hier an die Karten. Also man hat nicht so unendlich viele Handkarten gehabt. Ne?
Richtig.
Das war das Problem.
Ja, du hast immer nur 5 und du hast natürlich nur Effekte, wo du Karten dazu bekommen kannst. Es gibt auch Fraktionen, die dir Karten zustecken kann, wenn du bestimmte Karten brauchst. Aber du hast halt diese 5 Karten. Du kannst für deine Effekte teilweise musst du Karten opfern, damit du sie nutzen kannst. Du hast die globalen Projekte, die Karten brauchen. Du hast die Krisen, die du mit Karten abwehren kannst. Das heißt, wenn du dich auf alles konzentrierst, kannst du nicht mehr viel in deinem eigenen Land machen. Und genauso ist halt dieser Punkt, wo du sagst, okay, ich zum Beispiel als globaler Süden muss erstmal gucken, dass ich mein eigenes Land ein bisschen aufräume, damit ich nicht in die Krise abrutsche. Dafür muss aber Europa, USA müssen dann ein bisschen mehr global denken und die Krisen verhindern und die globalen Projekte fördern, damit eben alle was davon haben. Und das ist halt dieser Punkt, wo man eben sehr gut kooperativ spielen kann.
Mhm. Ich hätte mal dazu noch eine Frage, weil ich habe das Spiel ja offenkundig nicht gespielt. Ich kenn's aber und ich kenne auch die ganzen Kontroversen, die damals dann bei der Preisverleihung, da hat ja unser Daniel Einz ja auch schon mal was drüber geschrieben. Das soll jetzt aber jetzt mal hier nicht Thema sein, sondern ich hatte irgendwie so einen schwierigen Stand, auch weil es damals schon sehr hochpreisig war für das Spielmaterial. Ich hatte so in meinem persönlichen Umfeld mitbekommen, dass das Spielmaterial jetzt nicht so das hochwertigste war und ich meine mich zu erinnern, dass es auch schon so in die 70 Euro Range war. Mittlerweile ist es auch deutlich günstiger. Man ist jetzt auch schon so gut ein Jahr alt. Wie balanced ist denn das Spiel so? Also wenn ich jetzt das Spiel zu zweit spielen möchte, gibt's dann so vordefinierte Nationen, die ich spielen muss? Oder weil ich habe so den Eindruck, ja, jede Fraktion oder jedes Land, jeder Kontinent oder jedes Gebiet spielt sich anders, hat andere Vorteile, Nachteile. Wie skaliert denn das mit der Spieleranzahl?
Also erstmal vorweg das Spielmaterial. Es ist natürlich vollkommen auf Folie verzichtet worden. Das heißt, die Karten sind in diesem Papiereinband und die ganzen Elemente liegen tatsächlich im Endeffekt dann lose in der Packung. Das ist auch das, was mich ein wenig nervt. Ich habe dann nachträglich tatsächlich Folien genutzt, um einigermaßen Sortierung reinzubekommen in diese Schachtel, weil da wirklich sehr, sehr viele lose Elemente sonst sind, die du irgendwie sonst ewig suchen musst, sprich doppelt spielen musst. Aber ja, die Nation selbst, es gibt nur diese 4, die ich erwähnt habe, USA, Europa, China und der globale Süden. Alle 4 spielen sich anders, insofern, als dass sie einen anderen Schwierigkeitsgrad haben. Sie haben andere Projekte, Startprojekte, sie haben andere Startvoraussetzungen, das heißt andere Energieniveaus. Einige sind schon etwas grün unterwegs, USA und Europa, einige eben weniger, China und der globale Süden. Und wenn du es zum Beispiel möchtest, dann gibt es Spiel dir Vorschläge. Wenn du es leicht haben möchtest, spielst du mit USA und Europa, weil du mit weniger Ballast quasi startest und einfacher das Ziel erreichst. Wenn du es schwierig haben möchtest, startest du mit China und dem globalen Süden und hast dann einiges aufzuarbeiten, weil du ja eben gleichzeitig die nationalen Krisen lösen möchtest und irgendwie international auch noch was erreichen möchtest. Und so hat das Spiel dann für jede Konstellation von 1 bis 4 Spielern, man kann auch Solo spielen, aber von 2 bis 4 Spielern verschiedene Szenarien. Wenn du es einfacher haben möchtest, spielst du eher USA, Europa. Wenn du es schwieriger haben möchtest, spielst du eher globaler Süden und China, sodass eben alle asymmetrisch sind, die Fraktionen, und du dir den Schwierigkeitsgrad selbst zusammenbauen kannst. Plus, es gibt noch Sonder Regeln, Sonderkarten, die du dir quasi optional zuziehen kannst. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht gespielt. Aber es gibt sie, sodass du dir das Spiel stellenweise einfacher oder auch schwerer ziehen machst, wenn du Sonderregeln dann plötzlich ziehst, auftauchst, die dann, glaube ich, fürs Spiel gelten, aber da nagel mich nicht drauf fest.
Ja, das wäre für mich dann, glaube ich, auch relevant, weil wenn ich weiß, man kann das dann jetzt hier skalieren oder man kann das irgendwie anpassen. Und jetzt bei mir in der Spielegruppe sind jetzt nicht mehr so viele auf dem Hype-Train für das Spiel, dann würde ich mir das vielleicht maximal dann auch nochmal mit mir oder würde ich mir das dann holen, damit ich das mal mit meiner Frau dann irgendwie spielen kann. Einen Solo-Modus hat es aber nicht.
Doch, Solo-Modus hat es auch.
Könnte man auch, okay.
Ja, genau, kann man auch. Und die erste zum Preis, ja genau, also üblicherweise, ich glaube Standard-VK ist 70 Euro irgendwie oder 75 sogar. Ich habe es aber ehrlich gesagt nie unter 45, also du hast es immer irgendwie ab 45 und weniger bekommen.
Ja, zu zweit ist es wieder ein bisschen günstiger, ja.
Ja, es gibt es ganz oft im Sale bei Amazon zum Beispiel, ja. Dann so um die 35 Euro, wenn Prime Day sind, teilweise häufig 29 noch was. Ja. War es, glaube ich, mal so der billigste Preis, den ich persönlich wahrgenommen habe. Ja, es ist halt günstiger zu haben. Jetzt hatte ich immer persönlich den Denkfehler, ich habe gedacht, es ist ja bei Spitzspiele erschienen, vielleicht ist es ja
hier. Ist es auch.
Ja, genau, aber mein Denkfehler war, vielleicht ist es dann ja in Deutschland produziert worden. Aber jetzt natürlich, Daybreak ist der englische Name, der amerikanische Name und ist natürlich bei anderen Verlagen auch erschienen. Wahrscheinlich ist es einfach nur umweltfreundlicher produziert worden und ist deswegen teurer, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ja, es fehlt halt das Papier da drin. Was ich tatsächlich aber eine gute Sache fand, war, es wurde dort relativ günstig halt unsere Double Layer hergestellt, indem man die einfach nämlich ausstanzt und zusammenklappt und dann sind Klebefolien dabei und damit kann man quasi das Double Layer Board sich selber zusammenkleben. Das ist eine ganz günstige Version quasi, um auch so ein bisschen Deluxe-Feeling zu haben. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall Token, das Spiel. Also das ist, glaube ich, also ich habe lange nicht mehr so ein Spiel gespielt mit so vielen Token, die man auspöppeln muss. Also ich glaube, gefühlt habe ich 30, 40 Minuten da gesessen und nur gepöppelt, bevor wir das Spiel dann, bevor die Gäste kamen und wir ein Spiel gucken.
Und dann liegen die alle lose in der Box und du musst alle einzeln finden.
Das ist ein Horror. Also da muss man irgendwie eine Lösung finden, die sinnvoll zu unterzubringen. Aber bestimmt gibt es da auch Inlays passende oder so.
Bestimmt.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen, auf wenigstens mal mitzuspielen, wenn man die Möglichkeit hat. Es ist auf jeden Fall ein sehr eigenständiges Spiel, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, oh, das hast du aber schon da gespielt. Einzelne Mechaniken, klar, aber so in der Kombination ist das schon sehr ein einzigartiges Spiel. Ja, cool. Ja, ein schönes Spiel, was du da mitgebracht hast. Dann gucken wir doch mal, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ein Spiel von Fans ohne Verlag. Das, glaube ich, ist jetzt das Nächste, was ich gerne hören wollen würde.
Ja, Tobi, dann mach du doch mal weiter. Nee, kann ich gerne weitermachen. Ich fange mal an, wann habe ich das Spiel bekommen? Das Grundspiel habe ich schon viel länger. Also ein Grundspiel mit zwei Erweiterungen, das offizielle. Die spezielle Version habe ich jetzt Ende Mai bekommen und habe es im Juni direkt ausprobiert. Es kommen auch nicht viele neue Regeln dazu im Vergleich zu dem Grundspiel. Deswegen war die Hürde, es auf den Tisch zu bringen, relativ gering. Das Grundspiel ist von 2011, schon relativ alt. Dann, wer den Podcast regelmäßig hört, ich habe schon mal in einer anderen Folge über das Spiel gesprochen, in einem anderen Format. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. So Kernmechanismen sind so Deckbuilding, Handmanagement. Thematik ist Fantasy gemixt mit Sport. Es ist richtig schön kompetitiv auf die Fresse.
Ach, ich an dem Spiel liebe. Ein Blood Bowl.
Ja, du hast
das Blood 2015, Bowl Team Manager.
Ach so. Team Manager. Oh, cool. Ja.
Genau, Blood Bowl.
Ich bin mal gespannt, was du sagst.
Jetzt in der legendären Edition.
Ja, du hast das schon mal vorgestellt, das stimmt. Ich glaube auch hier bei Pile of Shame, ne? Kann das sein?
Nein, bei Alte Liebe.
Aber Alte Liebe, ja, genau. Okay, ja.
Genau, also das Grundspiel von 2011, da folgten dann auch zwei Erweiterungen drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so erfolgreich war. Die Krux war dann nur, dass die Lizenz, die von Games Workshop kommt, also Blood Bowl ist hier aus diesem Warhammer-Universum, diesem Warhammer-Fantasy-Universum, nicht hier mit den Space Marines, sondern hier Orks, Goblins, Elfen etc., weil die Lizenz ist irgendwann weggefallen, weshalb das Spiel nicht mehr produziert werden konnte und wurde dann irgendwann auch immer zu horrenden Summen auf Kleinanzeigen auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Was machen wir im Blood Bowl Team Manager? Also es ist quasi Football in einem Fantasy-Universum. Ihr seid der Manager eines Fantasy-Football-Teams und wir spielen quasi eine Saison, die über 5 Runden geht, mit einer Mannschaft. Die Mannschaft repräsentiert eins von diesen Völkern. Also wir können die Menschen spielen, die Waldelfen, die Zwerge, die Rattenmenschen, irgendwelche Dämonen. Es gab in dem Grundspiel mit den beiden Erweiterungen gab es insgesamt 12 Fraktionen. Jetzt durch diese Fanmade-Edition sind nochmal 21 dazugekommen. Man muss sagen, diese Fanmade-Edition, da wurden zusätzliche Fraktionen halt von den Fans irgendwann designt. Es gibt ja noch viel mehr als diese 12 Fraktionen aus dem Grundspiel in diesem Warhammer-Universum. Ich kann die auch nicht alle aufzählen, aber da gibt es dann noch irgendwelche Mumien und Vampire und komische kleine Monster, die auf zwei Beinen laufen und verschiedene Menschenfraktionen. Dann gibt es noch verschiedene Elfen, Dämonenfraktionen, weiß der Geier alles. Und hatte vorher eigentlich schon eine ganz gute Auswahl an Fraktionen. Und wie gesagt, jetzt sind nochmal 21 dazugekommen. Teilweise auch mit echt netten Regeln, zusätzlichen Regeln. Und für die, die die alte Liebe-Folge nicht gehört haben, nochmal so ganz kurzen Abriss über das Spiel. Wir sind, wie gerade gesagt, ein Football-Manager unseres Teams. Wir fangen quasi mit einem Team an, was, ich sag jetzt mal, aus Kreisligaspielern besteht. Also jetzt nicht das Beste der Besten, sondern eher so der Bodensatz der Mannschaft. Und wir spielen über eine Saison von 5 Runden. In einer Runde ist je nach Spieleranzahl gibt es immer verschiedene Highlights drin. Das sind quasi Spiele in so einer Spielwoche und an jedes Spiel können sich immer 2 Fraktionen dranlegen. Fraktionen spielen dann halt ihre Charaktere, ihre Spieler aus. Die haben verschiedene Stärken, die haben Fähigkeiten, die können faulen. Und am Ende einer Runde wird halt jedes Spiel immer ausgewertet. Wer dort die höchste Stärke hat, gewinnt das Spiel und versucht dadurch dann unter anderem Fans zu bekommen, was Siegpunkte sind. Wer die meisten Fans am Ende hat, hat gewonnen. Man kann aber auch neue Fähigkeiten bekommen für seine Spieler. Da gibt's allgemeine und teamspezifische Fähigkeiten. Und wir können auch Starspieler bekommen. Das sind dann quasi die Bundesligaspieler, die wir haben wollen. Das ist dann die Deckbuilding-Komponente, um unsere Mannschaft immer zu verstärken. Da sind dann richtig coole Spieler drin mit verrückten Fähigkeiten. Fähigkeiten auf so Karten sind zum Beispiel so Passspiel zum Beispiel. In jedem Spiel gibt es einen Ball, der nochmal die Stärke erhöht. Je nachdem, welche Mannschaft den Ball hat, die hat dann nochmal eine erhöhte Stärke. Ich kann, wenn ich schnelle Spieler habe, zum Beispiel diese Rattenmenschen oder die Elfen, die ja immer als flink gelten, die haben dann auf diese Schnelligkeitsfähigkeit. Damit kommst du halt schneller durch dein Deck durch, kannst Karten ziehen, Karten abwerfen, um halt an die guten Karten zu kommen. Die richtig gemeinen Spieler, die faulen natürlich auch. Da muss man sich dann Betrugsmarker auf seine Spieler draufpacken. Da können gute Sachen drunter sein, wie zusätzliche Fans, weil man ordentlich schön gefoult hat, was die Leute im Publikum gefreut hat. Da kann zusätzliche Stärke drunter sein. Da kann aber auch eine Pfeife drunter sein. Und damit meine ich jetzt nicht den jüngsten Spieler am Tisch, sondern den Schiedsrichter, der dann das Faulen leider erblickt hat und den Spieler dann des Platzes verweist, wodurch der halt komplett rausfliegt dann aus der Wertung, was je nach Spieler halt echt gemein und spielentscheidend sein kann. Ja, und so spielen wir dann halt in jeder Runde unsere verschiedenen Spieler an die unterschiedlichen Schauplätze. Das Lustige ist, es sind auch noch in die 5 Runden sind 3 Turniere reingemischt. Ein Turnierkarte ist quasi wie ein Highlight, wie so normale Spiele, nur dass sich jeder Spieler da dranlegen kann, was dann für sehr viel Chaos sorgt und dann halt extrem lustig werden kann. Und über die 5 Runden versucht man dann im Endeffekt die meisten Fans zu sammeln und wer am Ende die meisten Fans hat, hat gewonnen. Und ja, ich sagte es vorhin schon, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, weil es einfach so herrlich chaotisch, kompetitiv ist. Man kann einfach keinem vertrauen in dem Spiel. Man hat auch eine kleine Glückskomponente drin. Man kann ja gegen Spieler faulen, da gibt es dann immer 2 Würfel, mit denen man würfeln kann. Da kann man dann halt auch schön Glück haben, den Gegenspieler faulen, dass er zu Boden geht, dadurch wird er schwächer oder man kann ihn komplett verletzen, dass er für das Spiel raus ist. Es kann aber auch der eigene Spieler daran scheitern und dann leider rausfliegen. Und so ist es eigentlich, man hat halt keinen Vorteil, indem man das Spiel, oder keinen großen Vorteil, wenn man das Spiel vorher schon kannte. Neulinge kommen super gut rein, es gibt Fraktionen, die sind einfacher zu spielen, es gibt Fraktionen, die sind komplizierter zu spielen, was es dann halt auch interessant macht, die dann halt komplett neue Regeln noch mit reinbringen. Und ja, gerade durch die 21 neuen Fraktionen ist die Varianz extrem gestiegen jetzt. Und ich habe jetzt auch schon, ich glaube, 4 verschiedene Fraktionen ausprobiert. Herrlich lustige Fraktionen darunter. Ich hatte letztens eine Fraktion, die sogenannten Squigs, das sind so komische kleine kugelige Monster. Da haben manche die Fähigkeit, die können halt einfach Mitspieler oder Gegenspieler fressen und werden dadurch halt stärker. Dann nimmst du den Gegenspieler einfach weg, packst ihn unter deinen Spieler und erhöhst seine Stärke. Dann gibt es irgendwelche Mumien und Vampire gibt es darunter noch. Ja, es ist herrlich. Hat das von euch schon mal einer gespielt?
Leider nein.
Nee, ich habe es auch noch nicht gespielt und ich habe jetzt auch noch mal geschaut nach dieser Version. Gibt es die bei Boardgame Geek überhaupt?
Bei Boardgame Geek glaube ich nicht. Du findest das Regelwerk bei Boardgame Geek. Ich hatte das damals im Unknowns Forum gesehen, dass die englischen Karten oder das englische Material übersetzt wurde. Gab es einen eigenen Forumseintrag für, wo man dann auch mitwirken konnte und sich dann der Bestellung anschließen konnte. Es wurde dann halt auch komplett auf Deutsch übersetzt und dann in Polen war es, glaube ich, wurde es dann produziert und an alle ausgeliefert, hat super funktioniert. Qualität ist auch gut, es war eine eigene Box dabei, die das komplette Material, also das Grundspiel bei der Erweiterung plus das neue Material fast mit einem Holzinsert dabei. Eine Spielmatte war noch dabei und ja, also ich bin auf jeden Fall voll zufrieden, war auch das erste Mal, dass ich sowas mitgemacht habe, hat super gut funktioniert und ja, Spiel macht einfach immer noch riesig Spaß, obwohl es von 2011 ist, das ist gut gealtert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob's, also mir fallen jetzt auch keine anderen Spiele so in die Richtung ein. Und selbst wenn man mit diesem Warhammer-Universum nicht vertraut ist, man kommt da super schnell rein. Ne? Also jeder kennt Elfen, Zwerge, Dämonen oder was auch immer und teilweise sind die auch, ist auch sehr humorvoll designt das Spielen, also es ist kein ernstes Thema dabei. Man kommt einfach echt gut rein. Meine Frau spielt es auch gerne schon allein, weil man halt auch diese gewisse Glückskomponente hat. Kann halt jeder eigentlich mit einsteigen. Großen Ärgerfaktor, ne? Man muss ein bisschen resistent dagegen sein. Es ist aber, ja, es macht immer wieder Spaß, wird dir einfach nicht langweilig.
Apropos einsteigen, kriegt man das denn überhaupt noch?
Kommt drauf an, wie viele Nieren du noch hast und wie viele du bereit bist zu verkaufen. Also, wenn dann auf dem Sekundärmarkt, also das Grundspiel brauchst du auf jeden Fall für diese legendäre Edition. Das findest du öfter mal ja, bei Kleinanzeigen oder sowas für 80, 90, 100 Euro oder sowas. Die Erweiterungen sind teilweise echt teuer. Teilweise zahlt man für diese V-Spiel-Erweiterung auch schon 150, 200 Euro oder noch mehr. Muss man gucken, ob einem das wert ist. Im Grundspiel sind, glaube ich, 6 Fraktionen mit drin. Mit jeder Erweiterung kommen dann nochmal 3 hinzu. Ja. Und ich denke mal, diese legendäre Edition, da wird man erstmal nicht so einfach drankommen, außer es finden sich über irgendwelche Foren nochmal genug Leute, die das ordern wollen, dann wird es vielleicht nochmal produziert.
Aber wahrscheinlich kann man ja mit dem Grundspiel erstmal anfangen und gucken, überhaupt gefällt es einem.
Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, genau. Also ist ja immer so, ne, bevor man sich dann das ganz große Ding holt, erstmal gucken, ist das überhaupt ein Spiel für einen? Ich würde es jetzt auch nicht an jeden empfehlen. Erstmal ausprobieren, reinschnuppern. Ich habe mal gehört, wie hieß es nochmal, dieses Eishockeyspiel, ich glaube All-Star Draft oder so. Das soll wohl so ähnlich sein. Ich habe es aber selber noch nicht gespielt. Das bekommt man auf jeden Fall, glaube ich, noch einfacher.
Ja, das wurde gerade bei Fantasy Welt für 10 Euro verschleudert.
Ja, scheint ein richtig gutes Spiel zu sein.
Ja, das hat ja nichts zu sagen. Es ist,
das stimmt natürlich.
Ja. Nur weil jetzt ein Spiel mal günstig verkauft wird, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Dann, manchmal ist es ja einfach so, dass es dann einfach vielleicht das Setting nicht so zieht. Nicht
trifft.
Genau, oder einfach eine zu große Menge produziert wurde. Das war ja gerade nach Corona ein großes Problem. Das Beispiel Ankh wird ja auch immer wieder überall oder wurde ja eine Zeit lang wirklich, weiß ich jetzt nicht, wenn man bei Asmodee was gekauft hat, direkt dazu gepackt, einfach heimlich oder so, etwas weniger, weil die einfach viel zu viel davon produziert hatten, also die Nachfrage einfach nicht groß genug ist und, ne?
Ja. Ist für mich auf jeden Fall aber so eine kleine Perle, das Spiel und eins meiner Lieblingsspiele. Schon, ich war damals froh, dass ich es noch für zu Normalpreisen auf der Messe damals kaufen konnte. Ich glaube, ich habe es mir, weiß ich nicht, 2013 oder sowas auf der Messe mit beiden Erweiterungen direkt gekauft. Noch im zweistelligen Bereich, jetzt kann man davon ja nur noch träumen. Und bin auf jeden Fall froh, dass ich es habe und pack's immer wieder gerne auf den Tisch. Ist ein bisschen, also so ein paar negative Punkte kann man natürlich auch verlieren. Also Aufbauzeit ist ein bisschen größer. Wenn man es dann wieder einpackt, muss man auch die Karten wieder auseinandersortieren, weil man verschiedene Völker dann halt auch mischt in den Decks. Aber ja, man auf hohem Niveau kommt trotzdem immer wieder auf den Tisch.
Hattest du mal das Videospiel oder eins der Serien dazu gespielt?
Nee, ganz früher so eine Warhammer-Fantasy-Tabletop-Vergangenheit. Das habe ich gespielt, aber diese Football-Version, da gibt es ja auch so ein Tabletop zu. Und ich glaube, darauf gab es ja dann so ein Computerspiel, aber das habe ich nicht gespielt.
Also von der Ecke kenne ich das auch. Und jetzt, wo du es sagst, Tabletop, das natürlich auch. Ich habe das selber auch nie gespielt. Das ist auch schon so nischig. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jemanden finden würde, der genau dieses eine Spiel hat oder ich dann vielleicht aus Versehen irgendeine andere Blood Bowl-Version damit spiele. Außer bei dir jetzt natürlich. Also wenn wir das nächste Mal uns in Essen treffen, dann kannst du es mal mitbringen.
Mach mal.
Das ist eine sehr gute Idee. Mach das mal unbedingt. Das will ich auch gerne mal anspielen.
Ja. Machen wir. Ist ja bald schon wieder soweit. Vorausgesetzt, ihr bekommt alle ein Ticket. Aber da hören wir vom Daniel ja noch was zu, habe ich gehört.
Ja, ganz genau. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel. Ich muss sagen, es ist ein sehr thematisches Spiel, Tobi.
Wenn nicht sogar das thematische Spiel heute. Fantasy Football, da kann selbst hier CO2-Rettung, die Weltrettung nicht gegen anstinken thematisch.
Ja, ich hab ja schon gesagt, also ich gehe heute mal all in. Ich glaube immer noch, dass ich gute Chancen habe, aber dann greife ich jetzt einfach mal den Ball auf und würde mit meinem Spiel fortfahren. Und ich bin enttäuscht, Stefan. Ich bin enttäuscht, weil ich hatte gehofft, du bringst wieder irgendein FSK 18 Spiel mit, nachdem wir jetzt schon im Vorgespräch eine FSK 18 Version von Doppel irgendwie ein bisschen in den Raum gebracht haben. Das wäre doch mal was. Bin ich heute tatsächlich derjenige, der ein Spiel mit Geschlechtsteilen hat?
Lob und ja, das Tobi, du entwickelst dich. Du machst dich langsam.
Ist das schon ein Hinweis für euch? Und ich glaube immer noch, dass es das thematischste Spiel ist.
Oh je.
Nee, also
Fallus-Symbole wieder oder was?
Also es ist ein sehr, sehr kleiner Anteil an diesem Spiel tatsächlich, aber es könnte durchaus mal relevant sein. Nee, das Spiel ist von den Autoren Rebecca Bloh und Nicolas Cravotta, die ich zuvor auch noch nicht gehört hatte. Und das Spiel habe ich aber seit ich hatte es neulich getrackt, am 30. Oktober habe ich mir das für 20 Euro bei Müller bestellt, irgendwo online. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, so kurz nach Essen, nochmal irgendwie online was zu holen. Also es ist jetzt nicht hochpreisig, das Spiel. Und es ist tatsächlich auf der Longlist der Kennerspiel des Jahres Liste von diesem Jahr.
Okay, jetzt könntest du schieben, aber...
Okay.
Okay. Mein erster Gedanke war gerade hier, Fog of Love, dass das vielleicht, aber...
Fog of Love, nee.
Jetzt über der FSK 18 Version, ja?
Und also, es ist ein Vertreter der, ich würde jetzt mal sagen, Escape, Exit Spiele, macht aber jede Menge neu und hat für mich tatsächlich dieses Genre wieder auf ein neues Level gehoben, dass ich sage, oh ja, ich habe Blut geleckt, ich will mehr davon. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Medical Mysteries, New York City Emergency Room.
Ah, okay.
Ah, da habe ich noch nie von gehört.
Nein.
Ich wollte es schon mal haben, aber ich habe nicht gedacht, dass es mit Geschlechtszellen zu tun hat. Aber bitte fahr fort.
Wir spielen Ärzte. Ich habe mich noch nie wirklich so in der Rolle gesehen und gefühlt. Aber wir sind in der Nachtschicht der Notaufnahme und es kommen Patienten rein und wir müssen sie behandeln. Und im schlimmsten Fall können die uns dann halt einfach davon sterben. Und das ist so prinzipiell das Setting. Was wir bekommen, ist eine elektronische Patientenakte. Ich kann es euch mal so ein bisschen ins Bild halten. Da sieht man dann quasi, es sieht aus wie so ein typisches Röntgenbild, was man dann immer so in der Praxis irgendwo aufhängt. Und da sieht man dann ja so einen Anamnesebogen, wie es dem Patienten geht, was die so für Beschwerden haben. Und wie so deren Verhalten ist, wie sich, haben die irgendwie Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Und das, was wir in diesem Spiel zur Hand haben, sind so kleine Heftchen, in denen dann Begriffe draufstehen wie bakterielle Meningitis, Aneurysma, Kryptokokkenmeningitis und jede Menge. Und das sind wirklich einige Fachbegriffe. Also das Tutorial baut es erstmal kleiner auf. Aber später bekommt man dann wirklich 6 Bögen, wo man dann blättert. Und man muss innerhalb von einer vorgegebenen Zeit den Patienten ja nicht unbedingt heilen, aber zumindest in einen stabilen Zustand bringen, sodass er dann gesunden und heilen kann. Und das sind unterschiedliche Fälle in dem Spiel. Ich will da auch nicht allzu sehr spoilern. Aber wir saßen dann da und man ist dann immer so geneigt, ich habe irgendwie eine Tendenz, könnte ein Schlaganfall sein oder sowas. Und man kriegt dann so Zustandskarten oder ja, also Zustand, da steht dann vielleicht drauf, Patient ist apathisch. Okay. Und auf dieser Zustandskarte sind jetzt alle möglichen Aktionen aufgezählt, die ich jetzt machen kann innerhalb von 2 Stunden. Und ich spiele, glaube ich, 4x2 Stunden, also die komplette Nachtstiche einmal durch. Und je 2 Stunden kann ich 3 Aktionen auswählen. Also ich kann dann in einem Heftchen nachgucken, da ist so ein 3-Buchstaben-Code. Wenn jetzt auf der Zustandskarte steht, ja, ich will jetzt mal einen Urintest machen. Ja, dann mache ich einen Urintest, ich gucke den 3-Letter-Code mir durch und ziehe dann eine Story-Karte und sehe dann mal, was passiert, was ich dann da feststelle. Ich kann aber auch, bei manchen Karten steht dann, ja, ich mache eine Biopsie aus dem Hirn. Ja, kann ich machen. Ne? Also wenn der Patient mit Husten irgendwie reinkommt und sagt, ja klar, ich schneide die Schädeldecke auf und guck mal nach. Und dann,
ich kenne das von meinem Hausarzt nicht anders. Also
und also das gibt's nicht in jedem Fall, aber manche Fälle, da hast du es von vornherein, gerade hinten raus, hast du von vornherein die Möglichkeit, ich frage jetzt hier den und den Fachexperten oder ich mache das jetzt einfach mal. Du kannst dem Patienten natürlich auch einfach wild Medikamente geben. Und ich komme so ein bisschen aus dem Bereich, deswegen bin ich dann schon bei manchen Medikamenten vorsichtiger, denke mir, na, das müssen wir in dem Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt geben. Aber ja, also das Spiel gibt dir einfach so viel Freiraum. Du kannst diskutieren, du kannst tun. Manchmal hat man auch nicht so viel Freiraum, sondern muss reagieren. Das muss man dann halt über Stoppuhr nebenbei mal timen. Da verliere ich jetzt auch nicht noch mehr dazu. Das muss man dann alles mal so in dem, also kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Aber ein Notfall kann immer wieder mal sein. Aber wir haben so während dem Spiel auch parallel mal auf Wikipedia geguckt und da, was können wir denn jetzt noch machen und was ist denn das? Und wir haben so richtig diskutiert, welches Antibiotikum geben wir denn dem Patienten jetzt, damit wir da jetzt irgendwie noch nicht weitere Probleme haben, weil es kann ja sein, dass der Patient ja irgendwie eine Allergie hat oder vielleicht auch nur was Schlechtes gegessen, keine Ahnung. Und sowas hatte ich schon lange nicht mehr. Exit Games, da ist meistens so das Thema irgendwie Mittel so zum Zweck, dass man die Rätsel irgendwie verkaufen kann. Aber hier habe ich so den Eindruck, wir haben jetzt 4 Fälle gespielt, dass das von vorne bis hinten durchgedacht ist, dass das teilweise auch echte Fälle sind, wo man am Schluss dann schon schluckt und denkt, boah, also hätte ich jemals diese Ausbildung gemacht und ich wäre in dieser Situation, das festzustellen, wäre ich jemals darauf gekommen. Und die Karten führen einen dann vielleicht ein bisschen in die Richtung, wenn ich dann 10 Optionen habe, irgendeine wird davon schon richtig sein. Aber hinten raus ist das echt, da sind teilweise auch Bilder dabei. Also das ist, hat mich dann jetzt rückwirkend gewundert, dass das auf der Longlist landete. Also da darf man nicht zart beseitet sein, weil da sind teilweise auch wirklich echte Patienten oder ja OP-Bilder mal mit dabei. Und aber super thematisch. Und man muss am Schluss einen Bericht schreiben. Also wir haben es dann irgendwann auch geskippt, aber da steht dann drauf, ja, welche Medikamente haben wir gegeben. Das soll einmal so ein bisschen helfen, aber ich glaube, das ist das Schlimmste für jeden in dem Bereich. Dann am Schluss die Dokumentation und die Berichte schreiben, da hat keiner wirklich drauf Bock. Aber ich fand das so klasse. Ich freue mich dann jetzt eigentlich auch schon auf den nächsten Miami Case, also so eine zweite Fallbox noch mit dabei. Die sind richtig gut. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der oder die sich für das Thema interessieren und die spielen sich super schnell. 30 bis 60 Minuten sind angegeben. Und da kann man sich richtig drin verlieren, wenn man so ein bisschen Emergency Room und diese ganzen Grey's Anatomy Fälle, wobei Grey's Anatomy ist, glaube ich, mal mehr Liebesthema im Hintergrund als die eigentlichen Problemfälle, die man dann da zu lösen hat. Aber ich fand das so klasse. Und ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gespielt.
Nein, ich habe es nicht mal wahrgenommen, obwohl ich habe Empfänger, dass es jetzt überhaupt auf der Liste war, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben selber, aber das war dann so, Copy-Paste, das Spiel auch noch. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Es ist tatsächlich ausverkauft derzeit. Also man kann es kaufen bei Amazon zum Beispiel, wird dann in 1 bis 3 Monaten geliefert. Also die Nominierung, also diese Nicht-Nominierung, aber Nennung allein für die Liste hat anscheinend geholfen, dass das Spiel sich noch besser verkauft hat. Thematisch hört sich's auch tatsächlich super an. Also ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich mich, ich weiß gar nicht mehr, auf YouTube oder so, irgendwo immer so kurze Folgen, wo es so um, so wo jemand ganz mysteriös erkrankt ist und was dann hinter die Auflösung war. Das ist ja ein spannendes Thema tatsächlich. Und was halt total skurrile Stories manchmal auch mit sich bringen kann. Und es ist eigentlich ja nur logisch, daraus mal ein Spiel zu machen. Aber ja, finde ich super. Also das spricht mich tatsächlich auch an. Also das würde ich mir auch mal angucken wollen. Also
was würdest du denn sagen, Tobi, braucht man da irgendwie so ein bisschen medizinischen Background? Du hast ja gerade auch mit ganz vielen Fachbegriffen um dich geworfen. Ich sag mal, man kann jetzt schlecht hingehen und sagen, ja, keine Ahnung, was da hat. Erstmal ein medizinisches Marihuana, Hauptsache der ist gut drauf. Oder der kommt mit Kopfschmerzen, lass ich den erstmal einen Urintest machen. Braucht man da schon ein bisschen...
Nee, ich würde tatsächlich sagen, der Background ist fast ein bisschen hinderlich. Also ich musste mich dann auch ein bisschen zurücknehmen, aber ich fand es trotzdem einfach so cool, weil ich dann schon so einen gewissen Alpha, ich will nicht sagen, dass ich dann Alpha-Player war, aber ich wusste dann zumindest, okay, jetzt in der Diskussion, darauf müssten wir mal achten. Wir gucken uns das und das an. Und die medizinischen Begriffe, die ich da jetzt gerade so ein bisschen erwähnt habe, die habe ich jetzt mehr oder weniger auch vorgelesen. Ja, das sind wirklich kleine Heftchen, wo dann was erklärt wird da drin. Und wenn man das liest, dann steht da zum Beispiel auch, kann das und das verursachen, sollte nicht eingenommen werden, wenn. Und dann schaut man sich dann parallel einfach diese Patientenakte an und liest dann da, oh, bekannte Allergien oder aktuelle Medikation. Oh, der Patient, der nimmt ja gerade dieses eine Medikament. Ich habe hier gerade gelesen, das sollte man da nicht nehmen. Dann vielleicht nicht genau das, sondern was anderes. Und ich glaube, das macht einen dann trotzdem Spaß, wenn man ein bisschen Hobbymediziner spielen kann und so tut, als würde man was wissen. Ich würde dieses Wissen da nicht irgendwann beim Hausarzt mal auf die Probe stellen wollen. Ich glaube, da würde ich mich dann verscherzen. Aber ich finde genau dieses Rätseln und nicht genau wissen, was es ist. Man nimmt ja dann trotzdem irgendwas mit. Und ob das jetzt eine bakterielle Meningitis oder Kryptokokkenmeningitis ist, habe ich zuvor noch nie gehört. Das steht halt alles auf diesem Zettel mit drauf. Und ob das relevant ist oder nicht, das ist halt einfach mal mit abgedruckt. Das könnte ja ein möglicher... ein Hint sein, könnte aber auch ein Red Herring sein. Also ganz, ganz toll. Also die hätten wahrscheinlich, wenn die es übertreiben wollten, ein komplettes Grey's Anatomy Buch da irgendwie mit hinnehmen können. Das ist ja so ein großes Nachschlagewerk eigentlich. Und da hätte man vielleicht auch ähnlich Spaß haben können, aber wäre nicht so schnell zum Ziel gekommen. Ja, aber von dem her, die haben das super runtergebrochen. Also gerade wenn man sich nur dafür interessiert, aber nicht irgendwie Background hat, definitiv mal ausprobieren. Man muss aber schon Affinität dafür haben, also Blut sehen können, Minimum.
Okay, eine Frage habe ich noch, weil du ja von einmal so angeschnitten hattest, Exit Games. Bei den Exit Games war bei mir immer die Sache, die Spielerzahl, ne? Also klar stand, glaube ich, immer drauf bis 4, 5, 6 Spieler, aber ich fand's mit 4 Spielern eigentlich schon fast zu viel, weil du immer diese kleinen Materialien hast, die sich eigentlich jeder anschauen muss. Was würdest du denn sagen bei dem Spiel? Was ist also eine optimale Spielerzahl?
Also wir hatten es zu zweit gespielt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Man hat so mehrere kleine Heftchen, die kann man eigentlich ganz gut auch unter mehreren Spielern verteilen. Wenn man zu viert ist, dann ist halt einer dann sozusagen der Krankenhausapotheker und kennt sich mit den Medikamenten gut aus. Und dann ist der nächste der Gehirnchirurg, der kriegt dann das Heftchen über die Gehirngesundheit und dann kann man das alles ein bisschen verteilen. Der nächste kriegt dann die elektronische Patientenakte und man spricht dann so drum. Also das Material ist genügend da, dass man das verteilen könnte und dass man einfach ein bisschen diskutiert. Das lädt, glaube ich, auch schon sehr dazu ein, weil die Lösung nicht immer so offensichtlich ist. Ja, manchmal muss man auch einfach mal eine Entscheidung treffen, weil man weiß, jetzt ist Zeit, jetzt müssen wir was machen. Und dann schauen wir mal oder einfach mal auch überlegen. Jemand hat dann irgendwie ein Auer am Zeh und huste dann gleichzeitig. Worum kümmere ich mich denn jetzt gleichzeitig? Erstmal hier die Lappalie oder könnte noch irgendwie was Größeres dahinter sein?
Urintest, immer direkt ein Urintest.
Ja.
Gleich hat er was geschluckt.
Kann man das Spiel auch, kann der Patient auch sterben? Also kannst du auch vorzeitig quasi den Fall beenden? Kann das passieren? Einfach nur, wenn ich da jetzt dran bin, ich habe das Gefühl, ich würde sofort irgendwie nicht die Stunde ausreizen, sondern eher so 10 Minuten und dann, blöd, dann habe ich umsonst gespielt.
Ja,
nein, aber kann das passieren oder ist das?
Also, das kann passieren. Das kann passieren. Du kannst das auch gezielt auslösen. Also das haben wir dann hinten raus einfach mal geguckt, was wäre die denkbar schlechteste Entscheidung, die wir hätten treffen können, was dann schon sehr makaber ist. Ne? Aber kannst du machen. Und ich meine, das ist ja in gewisser Weise der Nervenkitzel dann bei diesem Spiel. Man fühlt sich komischerweise für diesen Patienten verantwortlich, obwohl das nur ein Blatt Papier ist, auf dem etwas steht. Und ein kleines Heftchen hinten raus wird dann auch wie bei vielen dieser Exit-Fälle oder ich würde es eher vergleichen mit so Unlock-Fällen und mit, falls ihr sowas gespielt habt, Perspective, wo man über einen Fall Fragen beantworten muss am Schluss und am Schluss gibt es eine Auflösung, die einem nochmal alles erklärt und so war das Ganze eigentlich und so ähnlich ist es dann hier auch. Ja, und dann kann man wirklich rekapitulieren, was haben wir denn vielleicht auch übersehen? Am Schluss gibt es noch so ein Punktesystem, das ist aber gar nicht so wichtig. Hauptsache der Patient überlebt. Und wenn man dann hier und da noch die Nebensächlichkeiten irgendwie klärt, dann kriegt man halt nochmal Bonuspunkte.
Vielen Dank, dass du vorgestellt hast, Tobi, weil ich bin jetzt demnächst mit einem anderen befreundeten Pärchen im Urlaub und ich glaube, das wäre perfekte Einsteiger für jeden Abend, wenn man so einen Fall macht. Nur blöderweise, wie du schon gesagt hast, Daniel, ist es momentan schwer zu bekommen. Ich kann anscheinend nach Castrop-Rauxel fahren und es noch da bekommen. Aber gut zu wissen. Cool, dass du es sofort, dass dir das gefallen hat und ich glaube, würde mir wohl auch gefallen, wenn ich es dann irgendwann bekäme.
Ja, das ist zwar das Tragische an unseren Folgen. Ne? Wir reden hier über Spiele und meistens zuletzt waren das auch mal recht gute Spiele und dann tragen wir dazu bei, dass die Pile of Shames bei anderen Personen wieder ansteigen und bei uns selber dann auch wieder. Wenn man über eins abgearbeitet hat und sich direkt wieder 2 neue kauft, ist kein guter Schnitt, aber kann schon mal passieren. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, ich springe mal weiter in die Zukunft, nämlich zu meinem Spiel. Das ist tatsächlich aus diesem Jahr, ist im März erst erschienen. Es kommt in einer kleinen Box daher, aber ich befürchte jetzt, wenn ich höre, deine Auslage war ja sehr klein mit einer Karte. Man hat halt hier persönlich eine Auslage von 3x3 Karten, die man vor sich ausliegen hat. Und es liegen nochmal 6 Karten aus denen man sich dann entscheiden kann. Also ich hatte gedacht, das ist schon sehr minimalistisch, aber es hört sich so an.
Also wenn man bei mir das komplette Material nebeneinander liegt, da können wir schon sagen, da gibt's genügend, was man auf den Tisch legen kann.
Okay.
Da ist deine 3x3 Auslage dann vielleicht klein genug, dass es noch durchgeht.
Gut. Ja, Stefan, man hatte dich gerade wegen Mikrofon nicht so richtig gehört.
Ach so, Entschuldigung, ich musste gerade an so ein Mittelalterspiel denken, so ein kleines.
Ja, welches denn?
Kombo.
Ja, exakt, das ist es. Ist jetzt, also bei Cosmos halt im März erschienen und ich hatte es schon hier liegen und jetzt auf dem Spieltreffen habe ich es dann quasi als Absacker, hatte das jemand auch mit dabei, da habe ich es dann mitgespielt und tatsächlich ist es ein richtig kompetentes, kleines, cooles Spiel. Ich war sehr überrascht. Ich dachte, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, es mehr spielen und dann, was kann das schon lange dauern? Eine Auslage von 6 Karten. Es gibt also im Prinzip hier 2 unterschiedliche Kartentypen. Die werden dann gemischt und dann legt man 3 davon aus. Und jeder von uns, die da mitspielen, bekommt dann am Anfang ein bisschen Geld und noch Schlüssel und los geht es. Und dann ein Spielzug besteht daraus, dass man entweder optional einen Schlüssel ausgibt. Das heißt, damit kann man, es gibt noch so einen, wie heißt der jetzt, ein Herold, das ist so eine Holzfigur. Und die stellt man immer neben eine der 2 Auslagen von den Karten. Und das heißt, das ist die aktive Auslage. Und wenn man aber jetzt eine Karte aus der anderen Auslage will, muss man halt einen seiner Schlüssel abgeben, um diesen Herold auf die andere Leiste zu bewegen, wo man sich dann da eben von den drei ausliegenden Karten eine Karte auswählen kann. Zusätzlich kann man aber auch, wenn einem die Aussage halt überhaupt nicht zusagt, das passiert vor allen Dingen gegen Ende des Spiels, dass man halt dann da nochmal richtig nach einer Karte sucht, die man unbedingt braucht. Und dann kann man halt einen Schlüssel abgeben, um diese drei Karten, die ausliegen, abzuwerfen und drei neue auszulegen. Das ist eine optionale Funktion, die man machen kann. Die nächste Aktion ist dann eine Karte kaufen. Also da, wo der Herold jetzt stehen geblieben ist, kann man tatsächlich dann eine Karte kaufen. Die kosten dann aber auch Gold. Das muss man natürlich auch erstmal aufbringen. Das heißt, manchmal liegen da schöne Karten, aber die kann man sich nicht leisten. Und wenn man die gekauft hat, dann hat eine Karte immer eine Sofortfunktion, eine Fähigkeit, die einen irgendeinen Bonus bringt, was weiß ich, ein bisschen Gold, Schlüssel oder dann eben auch Geld, abhängig von Wappen, die man ausliegen hat, weil die Karten, die haben unterschiedliche Wappen aufgedruckt und die sind auch unterschiedlich häufig im Spiel zu finden. Und die Wappen sind dann eben auch gerade eben für die Endpunkte wichtig. Und das ist halt schon so ein kleiner, ein ganz einfaches Spiel. Also man sucht sich eine Karte aus, bezahlt sie und legt sie dann in sein eigenes Raster, dass man komplett frei selbst bestimmen kann, aber gelegt ist halt gelegt. Und dann bastelt man am Anfang auch erstmal so los und was soll da schon passieren? Und dahinter werden die Züge tatsächlich immer länger, weil man schon gut überlegen muss, welche von diesen Karten will ich jetzt überhaupt noch haben, welche bringen mir am meisten Punkte. Und das kann dazu führen tatsächlich, dass man auch etwas länger nachdenkt und rumpuzzelt. Und wenn man dann halt diese Fähigkeit ausgeführt hat von seiner Karte, legt man die sich halt hin und dann als Abschluss der Runde, wenn man dran war, spielt man den Herold wieder in die nächste, also bewegt man den wieder auf den anderen Karten, auf die andere Kartenauslage und füllt die Kartenreihe auf und dann ist die nächste Person auch schon dran. Ja, und das ist also ein maximal simples Spiel. Und tatsächlich ist aber durch diese Kartenkombination, man muss sich das halt so vorstellen, es steht einmal eine Sofortfunktion auf den Karten drauf und unten drunter steht eine Endpunktbedingung drauf. Also die Karten, die bringen einem alle was, aber man muss halt schon sinnvoll auswählen, welche man auslegt. Und das Spiel ist dann auch relativ schnell wieder zu Ende. Gerade jetzt, ich habe es jetzt halt nur einmal gespielt, da hat man natürlich was länger gebraucht, wenn man die Karten noch nicht kennt. Ich vermute mal, wenn man das jetzt 2-3 Mal gespielt hat, dann kennt man die Karten eher schon und dann geht das vielleicht auch nochmal ein bisschen flotter. Und das macht aber schon, also es ist ein richtig tolles Spiel. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, als ich es dann ausprobiert habe. Und kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, unbedingt mal mitspielen, unbedingt auch vielleicht dann selber kaufen, wenn es jetzt mal irgendwo wieder verfügbar ist, ist halt jetzt auch gerade ausverkauft. Ist halt auch ein Kosmos-Spiel und ja, auf jeden Fall einen Blick wert. Kennt ihr das denn? Weil ich meine, Stefan, du hast das schon direkt reingerufen.
Jo, ich habe es letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal gespielt. Das gab es ja letztes Jahr schon auf Englisch und kam ja dieses Jahr dann erst ins Deutsche. Ist ja auch relativ sprachneutral. Da ist ja nicht viel mit Sprache abgebildet auf den Karten. Mir hat es auf jeden Fall auch relativ viel Spaß gemacht. Gerade dieses Knobeln immer, ne, welche Karte legt man wo ins Raster und dann das Hoffen darauf, dass dann die passende Karte noch kommt. Ich habe mir nur oft gewünscht, weil es halt so schnell zu Ende ist, dass die das Raster einfach ein bisschen größer gemacht hätten. So ein 4x4 Raster wäre schon ein bisschen cooler gewesen, hätte das Spiel natürlich in die Länge gezogen, aber das hätte mir dann, glaube ich, noch mehr gefallen. Aber sonst ist echt ein schnell gespieltes, schönes Spiel, was man, glaube ich, einfach mit jeder Gruppe auf den Tisch bringen kann. Vorher, nachher ist keine abendfüllendes Spiel, aber so als Opener oder als Absacker kann man das, glaube ich, gut auf den Tisch bringen.
Ich glaube, dieses kleine Raster kommt dem Spiel auch echt entgegen. Das ist genau der Sweet Spot. Ich habe das auch schon zweimal gespielt. Das erste Mal mit einer französischen Version sogar, Chateau Combo. Und da hatte ich einfach so auch, also es sind ein paar Begriffe schon drauf. Das merkt man dann wirklich, wenn man mit so einer Sprachversion spielt, wo man nicht mehr so sprachfest ist. Also auch, wenn man das irgendwann mal in der Schule gelernt hat. Aber also ich kann es auch jedem empfehlen, der so was Kleines, Zugängliches, ein Kombo-Karten-Legespiel spielen will. Mich hat's nur irgendwie nie so wirklich abgeholt. Ich bin da ziemlich gut drin, muss ich sagen. Also ich empfand das tatsächlich als Komischerweise, die letzte Partie war tatsächlich mit der deutschen Version und es war auch relativ spät. Na ja, okay, ich spiel's halt irgendwie mit. Und wir waren, ich glaube, zu fünft oder zu sechst, auch eine relativ große Gruppe und alle diskutieren und falsch. Und ich so, für mich ist die offensichtlichste Karte hier. Ich schaue halt immer, dass ich so pro Karte 8 bis 9 Punkte mache. Auch wenn ich hier mal ein bisschen weniger mache, dann habe ich eine andere Karte. Dann mache ich dann auf einmal durch Beutelstrategie, wo ich Münzen sammel, oder durch irgendwie Schlüsselstrategie. Dann sammle ich halt mit einer Karte mal 18 Punkte, dann kann ich irgendwas kompensieren und habe da eigentlich immer eine gute Punktzahl irgendwie erreicht. Und es war jetzt für mich persönlich, das ist also wirklich ein ganz persönlicher Eindruck, jetzt nie so die Challenge. Das hätte mir da vielleicht ein bisschen gefehlt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das irgendwie reinbringt. Ich fand da, weil das viele immer zeitgleich mit Far Away als Konkurrenz irgendwie reingebracht haben. Ich weiß nicht, warum diese Vergleiche dann da irgendwie gezogen werden, weil es tatsächlich zwei verschiedene Spiele sind. Ja, es sind Kombo-Kartenlegespiele, aber das war's auch. Aber weshalb diese Diskussion damals aufkam, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, und das ist, deswegen bringe ich das auf, ich fand da Far Away teilweise ein bisschen anspruchsvoller, diese Kombinationen irgendwie so zu timen, dass am Schluss auch wirklich Punkte rauskommen. Da ist Castle Combo ein bisschen zugänglicher und man kriegt schon irgendwie Punkte. Und ich denke mal, wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, dann wird es da keine großen Ausreißer geben, wenn alle irgendwie auf dem gleichen Level sind.
Ja, ich glaube, also tatsächlich, also vergleichen kann man die Spiele überhaupt nicht. Ich meine, die sind komplett unterschiedlich, fühlen die sich an. Also Far Away, da gebe ich dir komplett recht, ist wesentlich anspruchsvoller. Dieser Twist, die Karten halt umgedreht zu spielen, ist schon immer, da muss man sich schon konzentrieren bei Castle Combo, dann das ist halt eine schnelle Entscheidung mehr oder weniger, weil man hat ja halt eine winzige Entscheidungsmöglichkeit überhaupt, nur von 6 Karten. Vielleicht kann man 3 wegschmeißen, dann kriegt man 3 neue. Da muss man hoffen, dass das Richtige dabei ist und da muss man es auch noch an die richtige Stelle legen. Es ist schon ein bisschen was zu denken dran. Aber ich fand es halt hinterher spannend, wie viele Punkte man teilweise mit den Karten halt machen konnte. Es war manchmal sogar mehr, als ich selbst erwartet hätte am Anfang, dass das möglich wäre. Und das ist halt schon belohnend und ja, macht einfach Spaß. Und das Gute ist, glaube ich, auch wenn man hier mit unterschiedlichen Skills quasi startet, dann hat trotzdem jeder für sich schon seinen Spaß. Weil auch wenn man hinterher wesentlich weniger Punkte vielleicht hat als jemand, der das sehr gut kann oder sehr oft schon halt solche Art von Spiele gespielt hat, macht es ja dann trotzdem Spaß, wenn man hier seine Punkte generiert. Also
ja, es puzzelt ja quasi jeder für sich selber und am Schluss vergleicht man halt, wer hat am besten gepuzzelt. Ein bisschen Glückselement ist drin, weil vielleicht hat man genau diese eine Auslage da, wo man sich gar nichts nehmen kann. Dann durch diesen Herold, hattest du, glaube ich, gesagt, ne, den man dann da versetzen kann, dann kann man das ein bisschen steuern. Aber ja, ich glaube, jetzt in dieser großen Runde, die wir gespielt haben, da brauchtest du gar nicht auf die Auslage gucken, weil du wusstest genau, ja, die eine Karte wird sich dann der nehmen und die andere Karte wird sich der nehmen. Und ich krieg dann sowieso 2 neue Karten, aus denen ich mir dann was raussuchen kann. Aber das ist jetzt nicht ein Spiel, wo man groß Angst haben muss, jemand verfällt in die Analyseparalyse und rechnet irgendwie alles aus. Die Auslage, die ist wirklich überschaubar und dann kann man dann auch innerhalb von einer Minute mal schnell irgendwie neue Entscheidungen treffen. Das geht eigentlich ganz gut. Also dafür, deswegen finde ich das eigentlich auch gut, dass man so eine kleine Auslage hat und sich das zügig runterspielt.
Ja, ich finde es mich auch. Ich glaube, wenn es jetzt größer wäre, dann wird der Spaß einfach verschwinden, weil es dann zu lang ist für das, was es halt bietet.
Genau.
Wäre jetzt mein Gefühl. Aber ich muss sagen, es ist halt ein tolles Spiel, kommt in einer kleinen Box, ist also auch perfekt jetzt für einen Urlaub geeignet. Fireway logischerweise auch. Kann man sich halt super mitnehmen und wenn man dann halt ein bisschen was Anspruchsvolleres spielen will, was jetzt trotzdem nicht, also ne, was auch für einen Abend mal eben sich so runterspielen lässt, ganz kurz, da vor einem großen Spiel oder nach einem großen Spiel, dafür ist es halt echt super. Du kennst es auch schon, Daniel, oder noch nicht?
Ja, also ich meine, es ist ja in aller Munde gewesen auch, haben auch viele gesagt, dass es potenziell eben auch Spiel des Jahres werden könnte. Wahrscheinlich, wenn ich euch so zuhöre, auch zurecht. Ich bin auch in Dortmund mehrfach dran vorbeigelaufen, aber ich habe jetzt nie wirklich gedacht, okay, das muss ich jetzt spielen. Bin auch nicht sehr riesengroße Fan von den 3x3 Spielen, auch irgendwie Pixies oder sowas, hat mich nie wirklich angesprochen. Aber ich würde es auf jeden Fall, ich würde ihm mal eine Chance geben, ich würde auf jeden Fall mitspielen und ich glaube, ja, Tobi, wie du schon gesagt hast, es ist wahrscheinlich genau das, was es möchte, aber ein kleines Spiel, Absacker auch oder wie auch immer, was die Zeit nicht überspannen möchte, den Bogen nicht überspannen möchte. Und ich glaube, da kann es dann auch glänzen. Und wenn man dieses Mindset hat, dann würde mich das wahrscheinlich auch würde ich es auch mal spielen. Hat mich ja bisher nicht gereizt, muss ich sagen.
So als kleiner Tipp, man kann dieses Spiel auf jeden Fall sehr gut bei Boardgame Arena ausprobieren. Das ist eins der Spiele, die da auf jeden Fall sehr gut funktionieren und auch nicht Ewigkeiten dauern.
Das ist ein guter Tipp. Wenn
ich es vielleicht kaufen möchte.
Guter Hinweis. Klasse. Ja, dann haben wir hier wieder unsere Sitzung abgeschlossen und haben mal wieder, denke ich, sehr coole, spannende Spiele, ältere, neuere, auf den Tisch gebracht. Vor allen Dingen auch sehr variantenreiche Spiele, alle mit einem unterschiedlichen Setting, unterschiedlicher Ausrichtung. Und jetzt wird uns natürlich noch interessieren, habt ihr auch irgendwelche Spiele, die ihr zuletzt vielleicht vom Pile of Shame geschnappt habt und endlich mal weggespielt habt, dann lasst es uns wissen. Es bietet sich an, zum Beispiel bei YouTube Kommentare zu hinterlassen oder auch bei Spotify. Das geht wunderbar. Ja, ich habe es auch so eingestellt, dass die Kommentare immer direkt veröffentlicht werden. Also ne, haut raus, was ihr da rauszuhauen habt. Das freut uns dann auch mal, wenn es da Feedback gibt. Und ansonsten empfehlt uns natürlich weiter, damit dieser Podcast auch immer weiter einen guten Leumund hat und empfohlen wird. Und ja, es gibt da draußen immer noch Menschen, die mögen keine Podcasts hören, weil sie es einfach noch nicht mitbekommen haben, dass es da so ein tolles Universum gibt. Empfehlt es denen doch auch einfach mal und zeigt denen mal, wo man das überall schon mitbekommen kann. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt verspielt oder eine schöne Zeit, besser gesagt. Nicht einen schönen Abend. Für uns wird es noch ein schöner Abend. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Ciao.